Der Fußballkommentator Podcast zum 22. Spieltag der Bundesliga. Hier bin ich wieder. Herzlich willkommen, herzlich willkommen. Es gibt wieder einiges zu besprechen, so wie es glücklicherweise fast immer der Fall ist nach einem Bundesliga-Spieltag. Aber zuerst noch mal ein ganz kurzer Rückblick auf die Champions League diese Woche mit unter anderem den Bayern, die ja auch schon in Rom keine glückliche Figur machten und einen relativ schlechten Auftritt hinlegten. Ende stand eine 0:1 Niederlage, die in meinen Augen völlig unnötig war. Viel zu einfach, wie Rom nur einfach einen Block stellt, Nadelstiche nach vorne setzt und dann 1:0 gegen die Bayern gewinnt. Das kann und darf nicht der Anspruch der Münchner sein, auch kaum Torchancen zu generieren, kann es auch nicht sein. In der ersten Halbzeit gab es wenigstens noch die ein oder andere, zum Beispiel die gute Chance von Sané nach einem Freistoß, der links am Tor vorbeizischt, aber vor allem die zweite Halbzeit war ja eine einzige Katastrophe, sodass die Niederlage am Ende gar nicht mal unverdient ist und die Bayern es sich so natürlich unnötig schwer gemacht haben, in die nächste Runde zu kommen. Natürlich, im Heimspiel muss man davon ausgehen, dass da mehr kommt und dass die Bayern dann auch dieses Spiel drehen können. Das ist das Mindeste, was man von den Bayern erwarten kann. Am Vortag hatte Leipzig es mit Real Madrid zu tun und man muss wirklich sagen, die Leipziger für ihre Verhältnisse sehr stark. Sie sind eine gute Mannschaft. Sie können gut spielen, haben das gegen Real Madrid auch getan und hatten am Ende einfach nur Pech in vielerlei Hinsichten, nämlich dass der frühe 1:0 von Sesko zurückgepfiffen wurde aus fragwürdigen Gründen. Es lag eigentlich nichts vor, was begründen könnte, dass dieser Treffer nicht hätte gelten sollen. Aber leider kann man das nicht rückgängig machen. Und so kam es, wie es kommen musste. Eine gute Aktion oder eine der wenigen guten Aktionen, die die Madrilenen dann am Ende hatten, reichte dann auch, um in Leipzig 1:0 zu gewinnen. Brahim Diaz mit einem Traumtor kurz nach dem Seitenwechsel in der 48. Minute. Auch danach hatte Leipzig immer wieder Chancen auf den Ausgleich und ein 1:1 wäre ganz sicher gerechter gewesen. Wenn man es ganz genau abwägt, könnte man sogar leichte Vorteile für Leipzig gesehen haben und ein Sieg wäre demnach auch nicht unverdient gewesen. Nun natürlich wird es für die Leipziger jetzt super schwer, das im Bernabeu in Madrid nochmal zu drehen. Ich persönlich glaube leider nicht daran, dass das gelingen wird, sondern dass Real Madrid am Ende relativ problemlos ins Viertelfinale kommt, was man sich auch von den Bayern wünschen würde. Aber dafür braucht es eine 300-prozentige Leistungssteigerung im Rückspiel gegen Lazio Rom. Soweit der Rückblick auf die Champions League. Kommen wir zur Bundesliga. Auch da war wieder einiges los. Natürlich auch wieder mit unseren freien Freunden vom FC Bayern München. Aber dazu kommen wir gleich. Wir wollen zuerst einen Rückblick auf das Freitagsspiel machen, und zwar zwischen Köln und Werder Bremen. Es war kein Spiel, das von den Sitzen riss, war auch nicht zu erwarten, aber am Ende steht ein 1:0-Sieg für Werder Bremen, der nicht ganz unverdient ist. Trotzdem muss man noch mal ein bisschen diskutieren über das, was in Köln vorgefallen ist. Was heißt vorgefallen? Also es ist eine Aktion, die es gegeben hat von Zetterer, der aus dem Tor kommt, dann Kilian mit dem Knie in den Rücken springt und es passiert einfach absolut gar nichts. Und das ist ein bisschen unverständlich. Es ist ein deutliches Foul vom Kölner Torwart. Auch wenn er gerade aus seinem 5-Meter-Raum herausgeflogen kommt, aber diese Aktion muss eigentlich mit 11 Meter bestraft werden. Warum? Nun, weil der Torwart auch keine Narrenfreiheit besitzt, auch nicht im 5-Meter-Raum. Ihr habt vielleicht im Blog meinen Kommentar dazu gesehen, diese Regel existiert überhaupt nicht. Der Torwart ist nicht geschützt in seinem 5-Meter-Raum, nicht besonders zumindest, und er hat auch keine besonderen Rechte in diesem Raum, sodass es gerechtfertigt wäre, einem Spieler mit dem Knie, mit angezogenen Knien in den Rücken zu fliegen. Das war enttäuschend, dass der Schiri da nicht gepfiffen hat, auch dass der VAR nicht eingegriffen hat, weil das ist keine Kann-Entscheidung, es ist eine Muss-Entscheidung und von daher ist es eine Fehler vom Schiedsrichter und dafür ist der VAR ja eigentlich da, der meldet sich auch nicht und das ist halt dann eben schon verwunderlich, dass so ein Foul durchgeht und auch deswegen muss man sagen, dass die Kölner Niederlage auch einigermaßen unglücklich ist, weil hier hätte es Elfmeter geben müssen und das wäre natürlich die Riesenchance zum 1:1 gewesen. Die gab es auch aber schon vorher, als Weiser einen Kopfball fast im eigenen Tor versenkt hätte. Da war dann aber Rausch da und hat diese Marco Friedl, oh ja, ja, jetzt kommt Friedl Rausch, ja klar, war irgendwann mal Trainer, aber der hat jetzt hier gar nichts zu suchen. Marco Friedl war es natürlich, der mit dem langen Bein dann den Gegentreffer der Kölner vermieden hat und so brachte Bremen dieses 1:0 über die Zeit. Ja, für die Kölner natürlich ein Albtraum, dieses Ergebnis 0:1, denn damit bleibt man auf Platz 16 kleben mit einem Sieg. Hätte man sich Anschluss verschaffen können ans hintere Mittelfeld der Bundesliga-Tabelle. So aber wird es leider immer enger, weil, da werden wir auch gleich noch drauf kommen, Mainz hat sein Spiel gewonnen und ist jetzt nur noch ein Punkt hinter dem Relegationsplatz zurück. Ja, Werder Bremen dürfte sich mit diesem Sieg endgültig aus dem Abstiegskampf verabschiedet haben. Und auch die Hardcore-Zyniker oder die Hardcore-negativ Denkenden in Bremen können da wohl, glaube ich, Ruhe bewahren mit 29 Punkten nach 22 Spieltagen und einem Vorsprung von 13 Punkten auf den Relegationsplatz und schon satte 14 Punkte auf den ersten Abstiegsplatz, müsste es mit dem Teufel zugehen, dass Werder Bremen nochmal hinten reingerät. Auch wirken die Bremer in den seit Wochen jetzt wirklich stabil, sodass man wirklich eher vielleicht noch nach vorne gucken kann. Es sind 4 Punkte bis auf Frankfurt und da man dann befreit aufspielen kann, weil es nach hinten nicht mehr viel passieren kann. Wer weiß, was die Bremer noch leisten können, wer weiß, inwiefern sie vielleicht am Ende sogar noch um die internationalen Plätze oder einen internationalen Platz mitspielen können. Auf jeden Fall hat Ole Werner diese Mannschaft mittlerweile so geformt, dass sie mit dem Abstieg nichts zu tun haben wird und eventuell, wie gesagt gerade, vielleicht sogar noch europäisch angreifen kann und vielleicht auch sogar will. Und deswegen muss man sagen, Gratulation an die Bremer. Auch die Bremer Fans können sich freuen. Es sieht ganz so aus, als wenn man auch ins dritte Jahr hintereinander in die Bundesliga gehen könnte. Ja, bei Köln wird es natürlich weiterhin eng bleiben. Wie gesagt, Mainz hat 1:0 gewonnen und die Kölner werden da nochmal kräftig ans Zittern kommen. Und mit dem Spiel gestern können sie auch nicht zu 100% zufrieden sein. Auch ein 1:1 hätte in ihrer Situation nicht unbedingt geholfen. In dieser Situation helfen eigentlich jetzt nur noch Siege. Natürlich muss man sagen, dass die meisten der direkten Konkurrenten noch auf die Kölner zukommen werden. Es wird noch direkte Spiele geben. Und da wird sich dann endgültig entscheiden, wo die Reise für den FC hingeht. Man kann dem Verein und den Fans nur wünschen, dass der Klassenerhalt irgendwie gelingt, aber dann muss noch ein Tick mehr kommen. Timo Schulz macht das an sich sehr gut in Köln, aber es muss einfach noch mal ein Ticken drauf kommen, um nicht am Ende doch in der zweiten Liga zu landen. Ja, und da wären wir dann auch beim FSV Mainz, die gegen Augsburg endlich den ersehnten Sieg gelandet haben und das auch sehr verdient mit 1:0. Hat man den FC Augsburg geschlagen, der damit auch wieder ein bisschen näher an die Abstiegszone heruntergezogen wird. Der Spieler des Spiels war Sepp Vandenberg, der mit seinem erlösenden 1:0 zu den 3 Punkten maßgeblich beigetragen hat. Aber auch kämpferisch war es eine sehr gute Leistung der Mainzer. Man kann ihnen absolut gar nichts vorwerfen. Sie haben den Kampf angenommen, haben gezeigt, dass sie gewinnen wollen. Und diesmal hat es dann auch gereicht. Gegen allerdings auch erschreckend schwache Augsburger, die außer gegen Ende hin, wo sie ein bisschen aufkamen, an diesem Spiel eigentlich fast gar nicht teilgenommen haben und am Ende eine verdiente 0:1 Niederlage kassieren und vielleicht auch ein bisschen aufpassen müssen, mit diesem Negativtrend, den sie aktuell haben, nicht doch noch vielleicht im Abstiegskampf plötzlich eine ungewünschte Rolle zu spielen. Auf jeden Fall, Bo Henriksen hat ein sehr gutes Debüt in Mainz hingelegt, ein sehr, sehr wichtiger Sieg der Mainzer, wenn auch ein bisschen unterstützt auch von Finn Dahmen, dem Augsburger Torwart, aber das dürfte am Ende egal sein. endlich steht am Ende auch mal wieder ein Sieg für die Mainzer, die Anschluss gefunden haben, zumindest schon mal an den Relegationsplatz. Und das dürfte doch vielleicht Kräfte freisetzen, auch für die nächsten Spiele, wenn es darum geht, die Abstiegsplätze, die direkten Abstiegsplätze noch zu verlassen. Man wird sehen. Wie gesagt, Augsburg muss eher nach unten schauen, nach den letzten Spielen ganz gewiss. Es sind zwar noch 7 Punkte Vorsprung auf Platz 16, auch 8 Punkte auf Platz 17. Das ist aber nur eine trügerische Ruhe, die man da empfinden kann, wenn man sich das anschaut, weil das kann wirklich sehr schnell gehen, dass man da plötzlich in ganz tief im Keller nochmal landet, wenn sich da nichts tut, nichts ändert an der Art und Weise, wie Augsburg auftritt. Es reicht nicht, nur in den Heimspielen gut aufzutreten oder öfters auf gut aufzutreten. Nein, es muss auch auswärts das eine oder andere Mal gelingen, Punkte einzufahren, weil ansonsten könnte es nochmal eng werden mit dem Klassenerhalt. Ja, und das gilt natürlich umso mehr für Darmstadt 98. Eine weitere Niederlage gab es für die Lilien mit 1:2 gegen Stuttgart. Am Ende vielleicht ein bisschen unglücklich, aber insgesamt muss man sagen, ist das weiterhin viel zu wenig von den Lilien. VfB Stuttgart hat nicht überzeugt in Darmstadt. Es wäre bestimmt mehr drin gewesen als eine 1:2 Niederlage. Aber, und das sage ich ja schon seit sehr langem, es fehlt einfach an der spielerischen Klasse in Darmstadt. Es ist nicht der Wille, der fehlt, es ist auch nicht Kampf, der fehlt. Das Herz ist auch immer dabei. Der Mut ist auch da. Man versucht, was man kann, aber es reicht immer wieder nicht für die Darmstädter. Auch wenn Stuttgart hier einen relativ schlechten Tag erwischt hat, nicht sonderlich überzeugen konnte, reicht es am Ende dann trotzdem in Darmstadt zum Sieg. Und das zeigt halt ganz klar, dass Darmstadt einfach nicht die Klasse hat, um die Liga zu halten. Das sage ich für den Moment. Wie gesagt, komplett verloren ist noch nichts. Es ist ein Schneckenrennen unter den letzten Dreien und es sind immer noch nur 4 Punkte Rückstand auch für die Darmstädter auf den zumindest provisorisch rettenden 16. Platz, der zumindest die Relegation bedeuten würde. Nur mir fehlt ein bisschen Fantasie dafür, wie die Darmstädter das bewerkstelligen sollen, weil dazu gehören dann auch Siege und die gibt es in Darmstadt eigentlich nur äußerst selten. Der VfB Stuttgart heute nicht über oder gestern nicht überzeugend, am Samstag nicht überzeugend. Da bin ich vielleicht noch ein bisschen müde heute Morgen, das kann sein, Entschuldigung. Natürlich war das Spiel am Samstag und die Stuttgarter eigentlich im Stil einer Spitzenmannschaft nicht überzeugend, auch ein bisschen müde gewirkt. Schließlich hatte man auch in der Vorwoche ja 2 Spiele und da kann es schon mal sein, dass die Kräfte ein bisschen nachlassen, aber im Stil einer Spitzenmannschaft dieses schwere Auswärtsspiel in Darmstadt dann doch siegreich zu gestalten, zeigt, dass der VfB Stuttgart wirklich im Moment absolut stabil ist und sich seine Position im oberen Teil der Tabelle ganz oben als Dritter weiterhin festigen konnte, hat das die Situation auch ein bisschen ausgenutzt, dass der Dortmund nur unentschieden gespielt hat, sodass es jetzt 5 Punkte Vorsprung auf die Borussia sind. Auf Platz 5 sind es auch 6 Punkte, das ist Leipzig und man ist mittlerweile sogar näher an den Bayern dran, als dass Dortmund den Stuttgartern auf die Pelle rücken könnte. Natürlich ist es jetzt vermessen zu sagen, ja, die VfB überholt auch noch die Bayern. Wir warten einfach mal ab. Ich glaube, die Stuttgarter, wenn sie am Ende Dritter oder Vierter sind, dann dürfte sie mehr als zufrieden damit sein. Augenblicklich sieht es aber nicht so aus, als würde da ein Einbruch kommen. Eher im Gegenteil, die Stuttgarter gewinnen diese wichtigen Spiele, diese schwierigen Spiele, wo sie vielleicht nicht so überzeugend sind, eben auch. Das hat man jetzt in Darmstadt wieder gesehen. Und das ist halt im Stile einer Spitzenmannschaft und da kann man wirklich nur sagen, Hut ab vor den Stuttgartern, dass sie das so durchziehen. Man wird in den nächsten Wochen dann definitiv sehen, wo die Reise hingeht, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass am Ende der Saison Platz 3 oder 4 steht und dass man sich für die Champions League qualifiziert. Das dürfte, wie schon öfters auch angesprochen, sehr, sehr wichtig sein, was die Verträge von Serhou Guirassy oder auch Dennis Undav betrifft. Das sind die Spieler, die Stuttgart unbedingt halten will und auch halten muss. Guirassy, die Ausstiegsklausel wurde von den Bayern gezogen. Sie haben das Interesse, den Spieler zu verpflichten. Guirassy fühlt sich sehr wohl geschmeichelt durch das Angebot der Bayern. Aber er hat letztendlich die Entscheidung zu treffen, ob er dieses Angebot annimmt oder nicht. Und in der aktuellen Situation gibt es für ihn eigentlich nicht jetzt wirklich die Not, nach München zu wechseln, wo er doch in Stuttgart weiß, was er hat. Aber man weiß natürlich nie, die Bayern sind und bleiben ein Verein, wo man als Spieler gerne hinwechseln möchte, um auch die großen Titel eventuell einzufahren. Aktuell aber dürfte der VfB Stuttgart in der besseren Position sein, Guirassy zu halten. Aber das werden wir erst am Saisonende genau wissen. Das Gleiche gilt auch für Dennis Undav, der ja von Brighton & Hove Albion ausgeliehen ist aus England. Ihn zu halten wäre auch eminent wichtig für den VfB. Und dafür werden sie wohl tiefer in die Tasche greifen müssen, als sie ursprünglich vielleicht angenommen hatten. Aber deswegen ist es ja so wichtig, die Champions League zu erreichen. Das bringt Geld in die Kasse und eine Möglichkeit vielleicht auch, Dennis Undav eine weitere Saison oder mehrere Saisons in Stuttgart zu halten. Auf jeden Fall wird es spannend sein zu sehen, wie sich das alles in Stuttgart entwickelt. Aber man kann nur den Hut ziehen vor der Arbeit von Sebastian Hoeneß, aber auch vom Management. Da wird im Moment richtig gute Arbeit geleistet und es sieht richtig gut aus für den VfB Stuttgart, was die nächste Saison in der Champions League angeht. Viele Tore gab es in Freiburg, zwischen Freiburg und der Eintracht, ein 3:3, das eher vielleicht Frankfurt hilft als Freiburg. Die Freiburger hatten die Möglichkeit, in diesem Spiel näher an die Eintracht heranzurücken, die immer noch auf Platz 6 liegt. Dies gelang nicht, auch dadurch, weil Ansgar Knauf bei Frankfurt einen Sahnetag erwischt hatte und die Frankfurter sehr lange auf der Siegstraße gehalten hat mit seinen 2 Toren, vor allem seine 3:2-Führung in der 72. Minute. Und doch haben die Frankfurter es erneut nicht geschafft, sich 3 Punkte zu sichern, weil Gregoritsch dann am Schluss doch noch den Ausgleich für die Freiburger erzielt hat. Die Freiburger aber jetzt schon länger sieglos in der Bundesliga. Und Eintracht Frankfurt mit diesem 3:3 weiterhin auf Platz 6. Ja, beide Mannschaften können nicht unbedingt zufrieden damit sein. Die Frankfurter mit Sicherheit ein bisschen mehr, weil das eben Platz 6 gesichert hat und Freiburg ist nicht näher herangerückt. Das so viel dazu, dass jetzt die Position von Dino Topmöller gestärkt hat, das sei mal dahingestellt. Aber wie gesagt, Frankfurter sind immer noch im Umbruch. Der Kader braucht noch ein bisschen, um zusammenzufinden. Und dann könnte in Frankfurt auch was entstehen. Auf jeden Fall liegen sie weiterhin auf dem begehrten 6. Platz. Und der Punkt hat dann dazu geführt, dass man am Ende 4 Punkte Vorsprung hat. Jetzt ist nicht mehr Freiburg, nicht nur Freiburg dahinter, sondern auch Werder Bremen ist da aufgekommen und hat auch nur noch 4 Punkte Rückstand auf die Frankfurter. Das bleibt auf jeden Fall spannend. Ja, spannend bleibt es auch in Gladbach. Eine weitere Niederlage in Leipzig, überschattet allerdings von 2 tragischen Todesfällen. Ich hatte darüber berichtet, auch im Blog. Auf der Hinfahrt zum Spiel ist ein Gladbacher Fan tödlich verunglückt bei einem Verkehrsunfall. Und dann im Stadion selbst erlag ein Zuschauer was los war. Auf jeden Fall gab es ein gesundheitliches Problem bei einem der Gäste im Stadion, der daraufhin auch leider verstorben ist, sodass das Spiel unter gar keinem guten Stern stand. Es war gedrückte Stimmung in Leipzig. Man hat die Trauer gespürt, die Bestürzung gespürt bei den Fans. Auf dem Platz, ja, da ging es natürlich dann relativ normal zur Sache. Es war ein intensives Spiel, das die Leipziger aber am Ende verdient mit 2:0 gewonnen haben. Auch die individuelle Klasse bei den Leipzigern natürlich durchaus größer als bei Gladbach, wenn man wieder gesehen hat, Xavi Simons mit vielen guten Aktionen, auch wieder mal mit einem Tor, mit dem wichtigen 1:0. Dann auch ein Spieler wie Openda, der beim 2:0 auch das wieder super gemacht hat. Ja, und am Ende muss man halt sagen, dass es ein verdienter, liebter Sieg der Leipziger ist, die dann doch an Dortmund dranbleiben auf Platz 5, nur einen Punkt Rückstand. Borussia Mönchengladbach, muss man sagen, da gilt das Gleiche für den FC Augsburg. Die Gladbacher schaffen es nicht, den Turnaround zu vollbringen. Sie haben Schwierigkeiten, seit Wochen läuft es nicht gut. Man ist abgerutscht jetzt bis auf Platz 15 runter. Es sind noch 6 Punkte Vorsprung auf Köln auf Platz 16 und 7 Punkte auf Mainz. Aber wie schon gesagt, das ist trügerisch. Sollte die Entwicklung so weiterlaufen, dann könnte es wirklich auch für Borussia Mönchengladbach nochmal sehr gefährlich werden, was den Klassenerhalt betrifft. Und da hat Seoane noch sehr viel Arbeit in Gladbach, um zu verhindern, dass die Gladbacher noch tiefer rutschen. Im Moment sieht es düster aus. Es wird kaum gepunktet. Es kommen kaum überzeugende Leistungen. Natürlich jetzt gegen Leipzig. Das ist nicht unbedingt das Spiel, wo man einen Turnaround erwartet. Sie waren relativ chancenlos, haben zwar dagegen gehalten. Am Ende hat es nicht gereicht. Aber die Gladbacher, wie gesagt, müssen sich umsehen, dass sie nicht plötzlich noch ganz, ganz tief in den Abstiegsschlamassel reinrutschen. Die können wirklich dankbar sein, dass Köln, Mainz und Darmstadt zu selten punkten, um noch näher heranzurücken. Aber das könnte sich in naher Zukunft schon noch ändern und es könnte doch noch sehr gefährlich werden für die Borussia aus Mönchengladbach. Auch die Fans sind weiterhin natürlich nicht zufrieden. Es kommt zu wenig. Es fehlt auch oft das Spielerische, wenn man an das 0:0 gegen Darmstadt nochmal zurückdenkt. Da hat man gesehen, dass das doch alles nur sehr dürftig ist, was die Gladbacher aktuell zusammenspielen. Und wie gesagt, je nachdem könnte es tatsächlich für die Gladbacher nach unten hin, unten raus, so hinten raus, nochmal ganz schön eng werden, was den Klassenerhalt betrifft. Klassenerhalt ist auch das Thema bei Union Berlin und da sieht es aktuell sehr gut aus. Ein weiterer Sieg gab es für die Unioner zu bejubeln und zwar in Hoffenheim. Die Hoffenheimer auch aktuell in einer Krise. Mit den Punkten klappt es in letzter Zeit nicht so gut und es ist für Union natürlich gut gelaufen in Hoffenheim. Ein 1:0 Sieg, der Gold wert ist, weil Union jetzt mittlerweile auch 8 Punkte Vorsprung auf Köln hat, 9 Punkte auf Mainz. Das sieht mittlerweile wieder gut aus, nachdem Union ja auch in dieser Saison schon auf ganz anderen Plätzen zu Hause war, unter anderem auch schon mal ganz unten angesiedelt war. Deswegen dieser Heimsieg, also irgendwie heute, es tut mir leid, Leute, ich bin irgendwie noch nicht so ganz da, dieser Auswärtssieg bei der TSG Hoffenheim, das sind natürlich güldene Punkte für die Unioners, auch Balsam für die Fans in Berlin, die da ein bisschen durchschnaufen können. Und es sieht wirklich gut aus, dass man Union Berlin auch nächstes Jahr in der Bundesliga sehen wird. Das entscheidende Tor fiel kurz vor Schluss durch Aaronson, das 0:1. Und wie gesagt, diese extrem wichtigen 3 Punkte bleiben dann bei Union. Was aufgefallen ist, ist ein rabenschwarzer Tag für den Hoffenheimer Nsoki. Viele Fehler hat er verursacht und dann flog er dann auch noch in der 45. also in der Nachspielzeit mit Gelb-Rot vom Platz. Dasselbe Schicksal ereilte auch noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte Volland. Da muss man allerdings sagen, dass die gelb-rote Karte völlig überzogen war und Volland eigentlich nicht vom Platz gehört hätte. Von daher muss man auch sagen, die Schiedsrichterleistung war jetzt nicht so toll. Am Ende zählt für Union Berlin natürlich nur der Sieg. Ja, während Matarazzo sich Gedanken machen muss, was mit seinem Team los ist. Ja, sie bringen es nicht mehr fertig zu punkten und haben jetzt natürlich das Glück, dass sie eine sehr gute Vorrunde gespielt haben, sodass das tabellarisch im Moment keine großen Konsequenzen hat. Hoffenheim liegt auf Platz 9 mit 27 Punkten. Union Berlin, wie gesagt, klettert auf die 13 und ist im Moment, was den Abstieg betrifft, nicht mehr in allerhöchster Not. Dann kommen wir nach Dortmund oder nach Wolfsburg, wo es einen einigermaßen müden Kick gab, aber die Wolfsburger mit einer Leistungssteigerung und verdienten sich das 1:1 gegen Borussia Dortmund, die zwar früh durch Füllkrug in Führung gingen, danach aber dann wieder so eine Partie hinlegten, wie so oft, taktisch und spielerisch nicht überzeugend, auch nach vorne nicht überzeugend, sodass Wolfsburg immer besser ins Spiel kam. Der Ausgleich nach 64 Minuten war äußerst verdient, den Gerhard erzielt hat. Und auch danach hatte man eher das Gefühl, wenn noch was passiert, dann eher für die Wolfsburger als für den BVB, der mit diesem 1:1 natürlich wieder den Vorsprung, den klareren Vorsprung auf Leipzig verloren hat. Es ist jetzt wieder nur ein Punkt bis auf Platz 5. Niko Kovac, der die Mannschaft diesmal gut eingestellt hatte, kann diesmal zufrieden sein mit diesem Resultat. Es verschafft auch ein bisschen Luft. Ein 1:1 gegen Borussia Dortmund ist eigentlich ein Erfolgserlebnis für den aktuellen VfL Wolfsburg, während Dortmund, wie gesagt, eine Möglichkeit verpasst, den Vorsprung auf Leipzig auf 4 Punkte zu halten. Jetzt ist es nur noch ein Punkt, und weil der BVB halt auch Woche für Woche immer mal wieder Spiele einbaut, wo es dann wieder nicht so gut läuft, ist das auch immer noch ein Balanceakt. Es ist immer noch nicht sicher, dass das für die Champions League reicht, und da muss von den Dortmundern jetzt wieder nächste Woche eine Reaktion kommen, um diesen Platz zu verteidigen. Leipzig lauert, wie gesagt, Wolfsburg mit diesem Punkt dürften sie zufrieden sein. Auch in der Tabelle bleibt man jenseits von Gut und Böse, wobei ich es ja schon lange sage, dass weiterhin VfL Wolfsburg zu weit hinter den Möglichkeiten zurückbleibt. Ein Platz 12 ist nicht der Anspruch in Wolfsburg. Darüber haben wir öfters geredet. Ich möchte da jetzt auch nicht wieder reinwühlen gehen und nochmal das immer wieder betonen. Man wird sehen am Saisonende, wie es in Wolfsburg weitergeht. Und die Borussia, wie gesagt, liegt ja auf Platz 4. Auch da kann man sagen, das ist mit den aktuellen Möglichkeiten der Dortmunder ist das okay. Aber man muss in den Rückspiegel schauen. RB Leipzig lässt sich nicht abschütteln, bleibt weiter dran an den Dortmundern. Es ist ein spannender Kampf um Platz 4. Ja, wir kommen jetzt dann zu der absoluten Spitzengruppe. Und da haben wir zuerst die Leverkusener in Heidenheim. Das erwartet schwere Spiel. Am Ende steht ein durchaus verdienter 2:1 Sieg gegen einen 1. FC Heidenheim, der wirklich kämpferisch wieder überzeugte. Griffig, bissig, nah am Mann, die Räume eng gemacht, den Leverkusenern das Leben schwer gemacht hat. Allerdings muss man auch sagen, Bayer Leverkusen hat sich das Leben teilweise selber schwer gemacht durch ungewöhnlich viele Fehlpässe, einen Mangel an Ideen. Dann hilft dann halt ein schneller Frimpong, der dann auch zielstrebig ist. Und dann mit dem Halbzeitpfiff fiel dann doch noch das 0:1 für die Leverkusener. Für die Heidenheimer hätte es nicht unglücklicher laufen können. Es war wirklich mit dem Halbzeitpfiff, man hätte fast dieses 0:0 in die Halbzeit mit reingenommen. Und dann wäre die Perspektive im zweiten Durchgang für die Heidenheimer vielleicht noch besser gewesen. So aber Leverkusen wieder mal im Stile einer Spitzenmannschaft, dass man dann in den richtigen Momenten da ist und dann auch immer wieder gut ist für ein Tor. Die zweite Halbzeit lief einigermaßen gleich wie die erste, auch wenn Leverkusen dann nochmal einen Ticken zugelegt hat und jetzt wirklich die bessere Mannschaft war. Es gab auch Chancen, Wirtz an die Latte und auch weitere Möglichkeiten, bis dann Adli kurz vor Schluss, ungefähr 8 bis 10 Minuten vor Schluss, dann das 0:2 machte. Da war man in Leverkusen eigentlich schon auf der ruhigen Seite. Allerdings wurde es nochmal spannend, weil Kleindienst 3 Minuten vor Schluss den 1:2 Anschlusstreffer schaffte. Aber auch danach muss man sagen, Leverkusen im Stile einer Spitzenmannschaft. Heidenheim wollte natürlich nochmal eine Schlussoffensive hinlegen, kam aber nicht dazu, weil die Leverkusener wirklich sehr gut standen und gar nichts mehr zugelassen haben. So dass man jetzt auch nicht sagen kann, dass es eine unglückliche Niederlage war für Heidenheim. Es war am Ende ein verdienter Sieg für Bayer Leverkusen, die eine reife Leistung gezeigt haben, die auch gezeigt haben, dass sie an nicht so guten Tagen immer noch gut genug sind, um in Heidenheim zu gewinnen. Trotzdem großes Lob an den 1. FC Heidenheim für die bislang fantastische Saison. Auch wieder eine gute Leistung gegen das Top-Team der Bundesliga gezeigt. Und man kann wirklich nur sagen, bravo Heidenheim, bravo Frank Schmidt, Hut ab vor der Leistung von Heidenheim. Das aber auch gilt für Leverkusen und Xavi Alonso umso mehr, auch diesen wichtigen Sieg wieder eingefahren zu haben. Die Leverkusener sind einfach nicht zu knacken und bleiben auch im 22. Spieltag unbesiegt und sind ganz klar jetzt in der Rolle des Meisterschaftsfavoriten. Ja, man muss wirklich sagen, das ist absolut top, was in Leverkusen abgeht. Und es sieht wirklich sehr gut jetzt aus, was die Meisterschaft betrifft. Warum kann man das sagen? Nun, da gab es ja am Sonntagabend noch das Spiel von Bayern München in Bochum. Für die Münchner gab es eigentlich keine Diskussion. Dieses Spiel musste unbedingt gewonnen werden. Und man muss auch sagen, dass die Bayern zu Anfang dieses Spiels auch genauso aufgetreten sind. Ein überragender Musiala führte sie an. Und es war dann auch nicht überraschend, dass die Bayern nach 14 Minuten in Führung gingen, eben durch Musiala, der sehr gut aufgelegt war in dieser Anfangsphase. Und die Bayern auf dem Weg zum Sieg. Kurze Zeit später dann wird Harry Kane brillant wieder von Musiala freigespielt. Aber er haut den Ball frei vor Riemann auf die Tribüne. Das hätte das 2:0 sein müssen. Und dass das nochmal sehr wichtig werden würde. Und das zeigte dann die nächste Situation. Es gab eine Unterbrechung aufgrund der DFL-Proteste von den Fans. Tennisbälle flogen auf den Platz. Das Spiel war längere Zeit unterbrochen. Und als es dann wieder weiterging, ja, dann plötzlich die Bochumer und die Münchner wie ausgewechselt. Von den Münchnern kamen immer weniger, von den Bochumern immer mehr. Kurz nachdem diese Unterbrechungspause vorbei war, fiel auch sofort der Ausgleich. Brocinski hatte Asano rechts durchgeschickt. Der ging dann in den Strafraum und erzielte ein sehr schönes Tor. Links schräg an Neuer vorbei. Der Stand ist 1:1. Das Stadion ist regelrecht explodiert. Danach wurde Bochum noch stärker, machte den Bayern das Leben schwer, setzte sie auch einigermaßen unter Druck. Und dann kurz vor der Pause in der 44. Minute ist es dann Schlotterbeck, der nach einer Ecke im Strafraum hochspringt und den Ball unhaltbar für Neuer einköpft. Da muss man aber wirklich die Frage stellen, wo da die Bayern-Verteidiger waren. Niemand bei Schlotterbeck, zwei Bochumer sind sogar hochgesprungen und es hätte eigentlich da auch irgendjemand von Bayern München mal was machen müssen. Aber die Bayern schauten nur zu und plötzlich liegen sie dann in einem Spiel, das sie fest im Griff hatten, zur Pause dann mit 2:1 zurück. Auch in der zweiten Hälfte fehlte es den Bayern an Durchschlagskraft und auch an Effektivität. Beste Torchancen wurden liegen gelassen. Wenn man zum Beispiel sieht, Sané, der nächster Distanz dann an überragenden Riemann scheitert. Auch ansonsten die Bayern zwar bemüht, aber es hat einfach nicht diese nötige Qualität gehabt, um jetzt wirklich die Bochumer nochmal in Bedrängnis zu bringen. Ganz im Gegenteil, in der 78. Minute war es, ja, fällt dann die Vorentscheidung und wieder mal ist es Upamecano, wie schon gegen Lazio Rom, der hier eine entscheidende Rolle spielt. Bereits gelb verwarnt, geht er in den Zweikampf und fährt den Ellbogen aus. Natürlich kann man sagen, es war nicht unbedingt Absicht, aber trotzdem hat der Arm im Gesicht des Gegenspielers einfach nichts zu suchen. Und wenn das dann im Strafraum passiert, ja, dann gibt es halt Elfmeter für den Gegner. Und Stöger ließ sich nicht bitten, zirkelte den Ball rechts in die Ecke. Neuer war noch dran, aber zu gut getroffen. Zu gut geschossen und dann steht es plötzlich 3:1. Ja, die Bayern haben dann alles nach vorne geworfen, haben alles versucht, kamen auch durch Kane in der 87. Minute dann zum 3:2 und kurz vor Schluss hätte Sané fast noch den Ausgleich geschafft, aber wieder Riemann mit einer Fußparade verhindert den Ausgleich der Bayern, der auch ganz ehrlich gesagt aus meiner Sicht nicht verdient gewesen wäre. Die Bochumer haben hier eine tolle Leistung gezeigt, tolle kämpferische Leistung vor allem und wie ich im Blog auch geschrieben habe, wer 3 Tore gegen die Bayern erzielt, der gewinnt das Spiel garantiert auch nicht unverdient. Auch wenn Thomas Tuchel danach im Interview genau das Gegenteil behauptete, er war der Meinung, dass er gute Bayern gesehen hätte und dass die Niederlage unverdient gewesen wäre, weil ja die Bayern das Spiel im Griff gehabt hätten, viele Torchancen gehabt hätten und am Ende eigentlich hätten gewinnen müssen. Mit dieser Ansicht steht er ein bisschen alleine da, weil der Sieg der Bayern wäre nicht verdient gewesen. Die Niederlage an sich ist verdient, weil man in Bochum so auftritt, seine Chancen nicht nutzt und dann auch spielerisch zu lethargisch in der Abwehr nicht konsequent genug ist. Dann muss man sich am Ende nicht wundern, wenn man bei einem bekannt heimstarken VfL Bochum ja am Ende mit leeren Händen dasteht. An sich eine richtige Katastrophe für die Bayern, weil meisterschaftstechnisch sieht es jetzt natürlich sehr, sehr schlecht aus. Das sind jetzt 8 Punkte Rückstand auf Bayer Leverkusen und in der aktuellen Verfassung fehlt mir zumindest im Moment die Fantasie, wie die Bayern diesen Rückstand noch aufholen möchten. Vor allem, wenn man sieht, wie Bayer Leverkusen auftritt, weiterhin sehr gefestigt, sehr souverän, sehr stabil. Da müsste sehr, sehr, sehr viel jetzt noch zusammenkommen, damit die Bayern am Ende doch noch die Schale hochhalten dürfen. Nun, es sind die Bayern, nichts ist unmöglich, aber in dieser Saison glaube ich schon, dass es einen Wechsel geben kann, was die Schale anbetrifft. Und nicht nur das, Thomas Tuchel lebt immer gefährlicher in München. Es wird immer enger für ihn. Natürlich liegt es nicht nur an ihm allein. Seine Spieler lassen ihn immer wieder im Stich. Auch gestern war das wieder der Fall. Vor allem die Abwehr war sehr desolat. Auch nach vorne lief es nicht toll, sodass man wirklich sagen muss, das ist ein gemeinschaftliches Problem, nicht nur vom Trainer, sondern von der Mannschaft. Auch wieder Thomas Tuchel, wie gesagt, sieht die Leistung viel zu positiv. Im Endeffekt muss man aber sagen, dass er halt einfach ratlos ist und eigentlich mehr oder weniger gar nicht mehr weiß, was er noch zu den Spielen seiner Mannschaft sagen soll. Und ja, am Ende ist natürlich die Frage, wird Thomas Tuchel diese Saison bei den Bayern noch beenden? Wenn er es tatsächlich schafft bis zum 34. Spieltag, dann liegt es vielleicht auch daran, dass die Münchner nicht sofort eine Initiative. Ah, wie gesagt, tut mir leid, Leute, heute Morgen ist das alles ein bisschen kompliziert, eine Alternative direkt bei Hand hätten, um ihn zu ersetzen. Deswegen kann es auch sein, dass Thomas Tuchel da weitermachen kann und dass halt eben der Schnitt und der große Wechsel dann im Sommer kommen. Aber das kann ja nicht nur Thomas Tuchel sein. Auch in der Bayern-Mannschaft muss es Veränderungen geben. Zu viele satte Spieler, zu viele Spieler, die das Niveau nicht erreichen, das der FC Bayern braucht, um national und international zu bestehen. Sei das ein Leroy Sané, von dem in dieser Phase einfach zu wenig kommt, auch andere Spieler, Serge Gnabry sehen wir ja überhaupt nicht mehr, auch ein Upamecano, das ist eine, ja, momentan eine Art Brandherd, auch in Lazio vom Platz geflogen, in Rom und jetzt auch nochmal in Bochum, damit erweist er der Mannschaft natürlich einen Bärendienst und ich denke, dass die Bayern am Ende der Saison unbedingt einen großen Schnitt machen müssen, nicht nur auf der Trainerposition, sondern auch in der Mannschaft ausmisten müssen, dass man halt diese Spieler nicht mehr behält, die dieses Bayern-Gen entweder nicht haben, nicht mehr haben oder es nicht fertigbringen, das auf den Platz zu zeigen. Und da muss ein Schnitt kommen, auch im Kader für die Bayern, weil so kann es natürlich nicht weitergehen. Es ist nicht der Anspruch des FC Bayern, immer wieder im Pokal frühzeitig zu scheitern, dieses Jahr mit einer Blamage in Saarbrücken oder in der Liga nach 22 Spieltagen mit 8 Punkten Rückstand auf Bayer Leverkusen da zu stehen. Jetzt im Moment kann man eigentlich für die Bayern nur noch auf die Champions League schauen. Aber wie gesagt, da wird es ja schon eine Sache, das Achtelfinale zu überstehen. Es ist noch nicht garantiert, dass die Bayern im Rückspiel es noch schaffen werden. So wie sie aktuell drauf sind, ist eigentlich alles möglich. Ein klares Weiterkommen ist möglich, aber auch ein Scheitern im Achtelfinale gegen Lazio Rom. Und dann hätte man in München den Super-GAU mit 0 Titeln eventuell eine Saison abzuschließen. Und das ist in München mehr als nur eine mittlere Katastrophe. Das ist ein richtiges Erdbeben. Und alles in allem muss man halt auch wieder sagen, dass auch wie langsam der FC Hollywood wieder herausgekramt wird. Nach Spielende gab es dann da Handgemenge zwischen Kimmich und den Co-Trainern. Also man sieht ganz klar, in der ganzen Struktur dieser Mannschaft klappt und funktioniert es nicht. Und da muss einfach was passieren, spätestens zur neuen Saison muss man da eine Lösung finden, weil das ist, wie Uli Hoeneß oder auch Rummenigge sagen würden, das ist nicht Bayern-like und im Moment kann man nur staunen über das, was die Bayern an Nichtleistung bringen, wie sie auftreten, auch die Körpersprache, auch diese teilweise Lethargie, Lustlosigkeit, das schwache Verteidigen. Und dann gibt es so viele Punkte. Ja, ein Thomas Müller, der vor der Kamera fast schon ausrastet, den hat man jetzt diesmal auch nicht gehört, weil ich glaube, irgendwann gingen einem auch die Argumente aus. Und dann möchte man auch irgendwann nicht mehr reden, weil man ja sieht, es bringt offensichtlich nichts. Und so ist der FC Bayern dieser Tage ein etwas zahnloser Löwe, den zumindest Bayer Leverkusen in der aktuellen Form nicht wirklich fürchten muss. Natürlich darf man jetzt auch nicht zu früh sagen, dass die Bayern aus den Meisterschaftsrennen raus sind. Aber es wird mit Abstand die schwerste Prüfung für die Bayern in dieser Saison noch die Meisterschaft zu erringen. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, dass ich daran nicht wirklich glaube. Das müsste heißen, dass die Bayern wirklich jetzt alle Spiele noch gewinnen. Und es müsste heißen, dass Leverkusen mindestens noch 2 bis 3 Spiele verlieren muss oder ein paar Mal unentschieden spielen muss. Und da fehlt mir definitiv aktuell die Fantasie, sodass man schon sagen kann, es könnte gestern Abend eine Vorentscheidung in der Meisterschaft gefallen sein. Und da wird es auch nicht sehr viel Widerspruch geben. Ja, schauen wir halt nochmal jetzt kurz auf die Tabelle. Man hat es ja gesagt und man hat es gesehen. Die Bayern sind 8 Punkte hinter Bayer Leverkusen. Ja, dann Stuttgart auf Platz 3 auf Kurs Champions League. Jetzt nur noch 4 Punkte sogar nur hinter den Bayern. Aber das wird nicht das Ziel der Stuttgarter sein. Stuttgarter wollen versuchen, Platz 3 oder mindestens 4 zu erreichen. Gut aussehen tut es auch. Sie haben 5 Punkte Vorsprung auf Platz 4 Borussia Dortmund. Und was noch wichtiger ist, 6 Punkte Vorsprung auf RB Leipzig. Und für mich sind die Stuttgarter im Champions-League-Rennen auch der Favorit, weil ich nicht sehe, wo die Stuttgarter noch groß einbrechen sollten. Man hat das schon öfters jetzt vorausgesagt. Es passiert nicht. Es sind immer mal ein paar Phasen dabei, wo es vielleicht ein bisschen weniger gut läuft und trotzdem, wie in Darmstadt, wird dann noch gewonnen. Also ich bin ganz ehrlich, Favorit auf die Champions League ist für mich der VfB Stuttgart. Dahinter wird es eng, Borussia Dortmund oder Leipzig wird die Frage sein und auch Platz 5 könnte interessant bleiben, falls da international die Rangliste so sich arrangiert, dass Platz 5 auch noch für die Champions League reichen könnte. Darauf sollte man sich allerdings nicht verlassen und da bleibt es bei diesem Zweikampf zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig. Ich mag da keinen Favoriten ausfindig machen. Beide Teams sind ein bisschen zu schwankend in ihren Leistungen, dass man sich festlegen könnte. Ich denke, dass das wirklich bis ganz zum Schluss eine spannende Geschichte bleibt, wer da am Ende Platz 4 belegen würde. Nun, es wird ja auch noch zum direkten Duell zwischen Dortmund und Leipzig kommen und dann weiß man wieder ein bisschen mehr. Auch Frankfurt, man wird vielleicht mit der Art und Weise nicht immer ganz zufrieden sein, aber trotzdem liegt man mit 4 Punkten Vorsprung auf Werder Bremen und Freiburg auf dem internationalen Rang 6. Und wenn ich da eine Prognose machen müsste, würde ich jetzt sagen, dass Frankfurt sich auch in den nächsten Spielen noch mehr stabilisieren wird und das wohl am Ende Frankfurt auf diesem auch Platz 6 bleiben wird und ist somit also für mich der Favorit auf das internationale Geschäft, weil für Bremen wird das mit Sicherheit nicht das primäre Ziel sein. Die sind froh, dass sie frühzeitig raus sind, was den Klassenerhalt betrifft auf Platz 7. Freiburg im Moment einfach zu unbeständig, um oben an die Frankfurter nochmal ranzukommen. Aber es sind auch nur 4 Punkte. Es kann auch viel passieren. Aber ich glaube trotzdem an die Frankfurter. Dann haben wir ab Freiburg gibt es dann ein relativ breites Mittelfeld. Da haben wir Hoffenheim drin. Wir haben die Superaufsteiger aus Heidenheim. Aufsteiger aus Heidenheim, die auf Platz 10 liegen mit 27 Punkten. Immer noch eine grandiose Leistung. Dann haben wir den VfL Bochum, der sich mit diesem Sieg gegen die Bayern ein gutes Maß an Luft geschaffen hat, was den Abstieg betrifft. Auch die Bochumer auf Platz 11 stehen wirklich gut da. Ja, dann jenseits von Gut und Böse auch der VfL Wolfsburg. Wir haben es gesagt, es darf nicht der Anspruch sein, der Wölfe auf Platz 12 zu liegen. Da wird man sehen, wie es am Ende der Saison weitergeht. Union deutlich im Aufwind mit einem weiteren Sieg jetzt auf Platz 13, jetzt auch mit 8 bzw. 9 Punkte Vorsprung auf Köln und Mainz. Das sieht gut aus für die Unioner. Nun, dann kommen wir zu den beiden Mannschaften, bei denen der Trend ganz klar nach unten zeigt. Das ist der FC Augsburg, der ja auch in Mainz 1:0 verloren hat. Das sind die Gladbacher, die sehr wenig Punkte in letzter Zeit gemacht haben. Und diese beiden Mannschaften liegen in einem richtigen Negativtrend und müssen unbedingt die Augen aufhalten. Auf den ersten Blick scheinen 6 bzw. 7 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz in die Kölner belegen viel. Aber man muss auch sagen, im aktuellen Zustand dieser beiden Mannschaften ist nicht auszuschließen, dass sie doch noch ein bisschen mehr in Richtung Abstiegskampf abrutschen können. Ja, in diesem stecken Köln, Mainz und Darmstadt bis zum Hals drin. Die Kölner wieder mal ein bisschen mehr nach der Heimniederlage halt gegen Bremen. Hat man zwar immer noch Platz 16 inne, aber es wird eng. Mainz hat gewonnen 1:0 nach endlos langer Zeit. Endlich wieder ein Sieg der Mainzer und schon sind sie an den Kölnern dran mit 15 Punkten. Und auch Darmstadt 98 ist noch nicht ganz abgeschrieben mit 4 Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz. Aber liebe Darmstädter, ihr möget mir verzeihen, ich habe nicht die Fantasie, die es bräuchte, um Darmstadt am Ende mindestens noch auf Platz 16 zu sehen. Ich denke, das wird am Ende der Abstieg sein. Wer jetzt direkt mit absteigt, das wird sehr interessant. Wird es Köln, wird es Mainz, rutschen Augsburg oder Gladbach vielleicht doch noch ganz unten mit rein. Ja, das sind die Dinge, die uns in den nächsten Wochen, Spieltagen beschäftigen wird. Der Meisterschaftskampf natürlich auch, wo wir halt jetzt große Vorteile für Bayer Leverkusen haben. Die Bayern in einer riesigen Krise, 3 Niederlagen hintereinander, das gab es ewig nicht mehr. Und dann halt, wie gesagt, der Champions League-Kampf, wo Stuttgart für mich favorisiert ist, Dortmund und Leipzig kämpfen. Und am Ende sage ich, dass Frankfurt auf Platz 6 landet. Auf jeden Fall ist es eine sehr, sehr interessante Bundesliga-Saison, die wir aktuell erleben, mit vielen Veränderungen, mit vielen tollen Spielen von diesen Mannschaften wie Leverkusen, wie Stuttgart, teilweise auch mal von Dortmund, wenn sie wirklich einen Top-Tag haben, kommen da gute Leistungen, Leipzig auch. Und wir haben turbulente Spiele, wie jetzt auch wieder in Freiburg, ein 3:3. Wir haben Heidenheim, diesen großartigen Aufsteiger. Also es sind sehr viele Geschichten da, die sehr spannend zu beobachten sein werden. Auch in den nächsten Spieltagen wird sich da noch manches ändern. Da wird noch viel auf uns zukommen. Wir können uns darauf freuen. Vielleicht auch noch einen kleinen Blick in die zweite Bundesliga. Der Aufstieg vom FC St. Pauli nimmt immer konkretere Formen an. Nach dem 1:0 Heimsieg gegen Braunschweig haben sich die Paulianer eine Position erarbeitet, die die Hoffnung der Fans wirklich nähren wird, dass am Ende der Aufstieg steht. Es sind mittlerweile 7 Punkte Vorsprung für St. Pauli auf Platz 3. Es sind 8 Punkte Vorsprung auf Platz 4. Das sieht im Moment gut aus. Wenn St. Pauli diesen Punkteschnitt, diese Form, die sie aktuell haben, beibehält, dann dürften sie Aufsteiger Nummer 1 werden. Dann haben wir Kiel, die jetzt auch wieder besser drin sind, die auf Platz 2 liegen mit 42 Punkten. Der HSV nach dem Trainerwechsel ist weiterhin auf Platz 3, aber das will überhaupt nichts heißen, weil gerade dieser Kampf um Platz 3, der ist so richtig, richtig spannend und richtig nochmal ausgeartet jetzt hier, muss man sagen. Da ist noch viel los. Der HSV rettet einen glücklichen Punkt bei Hansa Rostock kurz vor Schluss, macht Glatzel noch den Ausgleich. Aber die Hamburger spüren den Atem der Konkurrenz. Hannover einen weiteren Sieg, jetzt nur noch einen Punkt hinter dem HSV auf Fürth, wenn sie jetzt auch eine schwächere Phase hatten. Sie haben immer noch Anschluss, es fehlen nur 3 Punkte auf Platz 3. Dann auch Paderborn, aber die haben halt eine deutliche, empfindliche Niederlage erlitten an diesem Spieltag und hätten einen großen Schritt Richtung Platz 3 machen können. Trotzdem bleiben auch sie noch in Reichweite auf Platz 6 mit 34 Punkten. Man muss sagen, dass auch Düsseldorf noch nicht ganz raus ist, auch wenn sie wieder nicht gewonnen haben, mit 5 Punkten Rückstand. Ja, sogar Hertha und Elversberg kann man noch nicht ganz rausnehmen. 6 Punkte Rückstand ist auch nicht so viel. Man sieht also auch in der zweiten Bundesliga ist einiges los. Ja, im Keller, muss man sagen, hat sich der FC Schalke 04 ein bisschen befreien können. Wieder mal mit einem Heimsieg, wieder mit einem 1:0. Natürlich ohne zu überzeugen, aber darum geht es bei den Schalkern gar nicht mehr, dass das spielerisch toll aussehen muss. Es geht einfach nur noch darum, Punkte zu sammeln, um nicht ganz abzustürzen und vielleicht sogar ganz aus dem Profifußball zu verschwinden. Deswegen war dieser 1:0-Sieg, den Karaman per Elfmeter sichergestellt hat, wirklich eminent wichtig für die Schalker. Und so konnten sie jetzt doch ein kleines Polster wieder zwischen sich und Platz 16 und 17 liegen. Auf Platz 16 liegt der erste FC Kaiserslautern mit 22 Punkten. Rostock jetzt auf einem direkten Abstiegsplatz auf Platz 17. Da ist aber noch gar nichts verloren. Wie gesagt, das rettende Ufer ist ja nur ein Punkt weg. Braunschweiger 15 mit 23 Punkten. Wie gesagt, die Schalker jetzt mit einem kleinen Polster, aber das kann sich auch schnell wieder ändern. Ja, wo keine Hoffnung eigentlich mehr bestehen kann, das ist beim VfL Osnabrück, der abgeschlagen auf Platz 18 mit nur 12 Punkten liegt. Auch die Hertha, wie gesagt, wieder im Rennen drin, auf Platz 3, zwar im erweiterten Verfolgerfeld, aber immerhin gegen Magdeburg mit einer teils auch wieder durchwachsenen Leistung, war natürlich auch eine große Hilfe, dass die Magdeburger in Unterzahl waren. Auch in Unterzahl hatte die Hertha einige Probleme, am Ende zählt halt nur der Sieg mit 3:2. Und so lässt man sich noch eine Tür offen, eventuell nochmal im Kampf, zumindest um Platz 3 eingreifen zu können. Also auch in der zweiten Liga mächtig was los, viele interessante Dinge, die wir da sehen, und da kann man nur gespannt sein, wie es in den nächsten Wochen weitergeht. Ja, was ist der Ausblick für die kommende Woche? Noch ganz kurz, wir werden natürlich das Achtelfinale der Champions League von Borussia Dortmund, werden wir natürlich ein Auge darauf haben, bei der PSV aus Eindhoven. Am Dienstag ist dieses Spiel um 21 Uhr. Das wird kein Selbstläufer für die Borussia aus Dortmund. Es wird im Heimspiel, denke ich, von PSV auch eng werden. Und ich würde eher sagen, dass aber die Dortmunder ein Unentschieden schaffen können. Bei Eindhoven einen Sieg, bin ich mir nicht ganz sicher. Wenn ich mich festlegen müsste, würde ich eher Richtung Unentschieden tendieren, was aber in diesem Hinspiel schon ein sehr gutes Resultat sein kann. Dann, wenn wir den Ausblick mal wagen auf den nächsten Spieltag in der Bundesliga, das wäre ja dann der 23. Spieltag, der am Freitag beginnt. Da ist sofort der Spitzenreiter Leverkusen schon mal dran im Heimspiel gegen Mainz. Das muss eigentlich ein Sieg für die Leverkusener werden. Das ist aber sicher wieder auch ein schwierigeres Spiel, als wenn man zu Hause gegen die Bayern antritt, weil diese kleineren Gegner oft gerne Stolpersteine sind. Man hat gesehen, Leverkusen hat sich ein bisschen schwer getan in Heidenheim, sollte aber im Heimspiel zu Hause gegen Mainz 3 Punkte einfahren. Dann eine ganz wichtige Partie auch am Samstag in Gladbach. Da trifft Gladbach nämlich auch den VfL Bochum, und für die Gladbacher geht es da schon um einiges, um nicht noch tiefer in der Tabelle zu rutschen, um nicht noch in Abstiegsgefahr zu geraten, wären die Fohlen gut beraten, dieses Heimspiel zu gewinnen. Dann gibt es das nächste Topspiel, die Bayern wieder mit einem gefährlichen Gegner zu Hause gegen RB Leipzig. Auch das wird kein Selbstläufer werden, und man muss sehen, wie das da bei den Bayern jetzt sich entwickelt. In der aktuellen Krise ist nichts sicher, so dass ich mich auch nicht festlegen möchte. Ich hätte die leichte Tendenz, dass die Bayern sich ein bisschen erholen und dieses Spiel gewinnen, aber wie gesagt, eine leichte Tendenz. Wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, entweder Bayern oder unentschieden. Das wird man dann sehen. Am Sonntag gibt es sogar 3 Spiele, man hat Frankfurt-Wolfsburg und das Dortmund gegen Hoffenheim, auch das für die Dortmunder ein weiteres wichtiges Spiel um Kampf um Platz 4, und für die Augsburger wird es dort auch wichtig, um 19.30 Uhr zu Hause gegen Freiburg, um den Negativtrend beenden zu können. Es ist also so viel los, man könnte sehr lange noch über die Bundesliga reden und sprechen, aber das soll es jetzt mal von mir gewesen sein. Zu diesem 22. Spieltag ist eigentlich alles gesagt. Wir werden natürlich die Entwicklung bei den Bayern auch im Auge behalten. Wie geht es weiter? Unter anderem auch mit Thomas Tuchel, und man wird sich bestimmt während der Woche noch im Blog auch dazu äußern können, und man wird nochmal darüber sprechen, wie es denn jetzt in München weitergeht. So, ihr Lieben, die ganzen Versprecher, die ich heute drin hatte, möget ihr mir verzeihen. Bin ein bisschen erkältet auch, das kommt auch noch hinzu, soll jetzt keine Entschuldigung sein. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch Spaß gemacht und ich wünsche euch auf jeden Fall eine tolle Woche. Wir lesen uns im Blog. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis demnächst, euer Fußballkommentator.